Ein milliardenschweres Finanzpaket. Schulden in nie gekannter Höhe wurden heute von einem Bundestag beschlossen, der zwar noch im Amt ist, aber auch schon abgewählt wurde. Am Ende gab es dann die Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern, mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen. Und damit ist der Weg frei für 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, dazu Geld für Länder und Kommunen und für die Aufhebung der Schuldenbremse bei den Verteidigungsausgaben. Alles anders, als die Union noch im Wahlkampf gefordert hatte. Das wird ein teurer Start für die schwarz-rote Koalition, die ihren gemeinsamen Vertrag ja noch aushandeln muss und dann auch noch andere Mehrheiten im neuen Bundestag überzeugen muss. Weg frei für das Milliardenpaket. Wendepunkt für Deutschland, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ich möchte, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass angesichts dieser Lage, mit der wir jetzt konfrontiert sind, dass wir angesichts dieser Lage jetzt die richtigen Antworten geben, meine Damen und Herren.
Damit gilt zukünftig für unsere Sicherheitsvorsorge ein einfacher Satz. Bedrohungslage steht vor Kassenlage.
Sie finanzieren Ihre Machtoption auf Bundeskanzler durch Schulden für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder und wollen sie dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg schicken.
Wie sehr haben Sie meine Kolleginnen und Kollegen diffamiert? Diffamiert für Ihre Ideen und für Ihr Ringen, dass wir in diesem Land investieren.
Herr Merz, Ihre Politik ist so unsozial und unberechenbar, wie sie verlogen ist. Wortbruch reiht sich an Wortbruch, Ablenkung reiht sich an Ablenkung, Untat an Untat.
Hier soll das Grundgesetz geändert werden in einem dramatischen Schweinsgalopp.
Heute ist Deutschland auf dem Weg zum wirtschaftlichen Zwerg und die dafür verantwortlichen Politiker kompensieren ihre Unfähigkeit durch außenpolitische Großmannssucht und beispiellose Hochrüstung.
Ja, diese letzte Debatte des 20. Bundestages, die wurde ziemlich hitzig geführt. Es ging ja auch um etwas, um das milliardenschwere Finanzpaket. Darüber sprechen wir in dieser Runde. Ich begrüße Sie ganz herzlich und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Sonja Alvarez ist bei uns. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche. Ich begrüße Stefan Andreas Kastorf. Er ist Herausgeber oder wie das heute heißt, Editor at Large des Tagesspiegel. Michael Koss ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU am Institut für Politikwissenschaften der Leuphana in Lüneburg. Klaus-Peter Schöppner ist Meinungsforscher und Gründer des Beratungsunternehmens Mentefactum und zuvor war er lange Jahre Geschäftsführer von TNS Mnet. Herr Kastorf, das hat man ja gemerkt, da war heute was los im Bundestag. Ganz oft wurde gesagt, es ist ein historischer Tag, eben dieser letzte 20. Bundestag muss jetzt noch etwas entscheiden, was große Wirkungen aber auch für den nächsten Bundestag hat. Ist das jetzt ein Wendepunkt für Deutschland?
Ja, in jedem Fall. Ich meine, die Summe ist ja enorm. Wenn man es mal alles rechnet, die Kollegin Alvarez, die kann das bestimmt besonders gut, aber 1,610 Billionen. Wenn man es alles zusammenrechnet und mal untereinander schreibt, dann habe ich mal gemacht, habe ich mitgebracht, habe ich bewaffnet. 1,610 Billionen. Sowas hat es noch nie gegeben. Das stimmt ja. Ist ja alles wahr. Und das ist ein Wendepunkt. Aber auch die Art und Weise, wie es verabschiedet wurde, das hat es noch nie gegeben, dass dann auch noch eine Grundgesetzänderung vereinbart wurde. Ja, also es ist ein Riesenakt gewesen, ein Riesenakt und hatte alles mit dem, was vorher im Wahlkampf gesprochen war, apodiktisch, von Friedrich Merz immer so mal, apodiktisch im Wahlkampf gesagt wurde, nichts zu tun. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Damit müssen die Bürgerinnen zurechtkommen und der nächste Bundestag auch. Da muss man tief Luft holen. Denn wenn man das vor 5 Wochen gehört hätte, dann hätte man gesagt, nö, vor 5 Monaten erst recht nicht. Da hätten Sie gesagt, ich glaube, der Herr Kastorf ist verrückt geworden, wenn er das so gesagt hätte. Aber so ist gekommen.
Frau Alvarez, ist das, Herr Friedrich Merz verteidigt das ja jetzt. Also die Zeiten ändern sich so, die sind so, da musste man so reagieren. Hat er damit recht?
Naja, man hätte das tatsächlich ja alles auch schon vorher sehen können. Ich meine, die Union war selbst im Sommer beim Parteitag der Republikaner in den USA und hat dort vorgerechnet bekommen, wie viel Deutschland den Amerikanern noch schuldet, etwa bei den Verteidigungsausgaben. SPD und Grüne wollten ja eben noch mit der Union vor der Bundestagswahl dieses Paket verabschieden. Darauf hat sich Friedrich Merz nicht eingelassen. Kaum war er eben gewählt, die Union mit der Mehrheit, hat er eben einen Politikwechsel vorgenommen, den er versprochen hat, aber eben ganz anders als gedacht.
Aber trotzdem, viele Bürger sagen, es ist richtig, dass man auch für Infrastruktur jetzt Geld aufnimmt, Schulden auch macht dafür. Herr Schöppner, ist das, weil viele Leute sagen, wir müssen ja jetzt was tun für die Infrastruktur, dann letztendlich ein Erfolg für Friedrich Merz?
Ja, was für ein Widersinn war das denn eigentlich? Merz hat unglaublich am Vertrauen verloren. Nicht jetzt allein durch diese Geschichte, jetzt mit den 2x500 Milliarden, schon dann zuvor mit der AfD-Duldung am 27. Januar. Und er hat Vertrauen verloren bei Themen, wo er eine breite Bevölkerungsmehrheit hinter sich hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Mehrheit der Deutschen ist zum Beispiel für diesen Milliardenkredit. Sie ist auf der einen Seite zu, glaube ich, 55% dafür, dass in die Verteidigung investiert wird. Und noch höher ist der Zuspruch in die Infrastruktur. Das heißt also, die Bürger machen das im Prinzip mit. Nur er selbst hat verloren, weil er im Prinzip hier so einen Rumpelstaat hingelegt hat, wie man ihn eigentlich schlechter sich nicht vorstellen kann.
Glauben Sie, die Wahl wäre anders ausgegangen, wenn Merz das vorher gesagt hätte?
Ja, das ist eine ganz interessante These. Vielleicht war er ganz besonders geschickt. Denn diese Diskussion, Ende der Schuldenbremse, die gibt es ja schon seit circa einem Jahr. Und wenn Merz da zugeschlagen hätte, was wäre dann passiert? Dann hätte Rot-Grün sozusagen die Gelder verteilt. Jetzt durch dieses Verfahren, was er jetzt an den Tag gelegt hat, ist es die CDU, CSU, es ist Merz, der möglicherweise die Infrastrukturmillionen verteilen oder Milliarden verteilen kann. Und vielleicht ist das ein Hintergedanke, der ganz geschickt ist, der aber möglicherweise noch gar nicht so nach außen gedrungen ist.
Mhm. Herr Goss, hat Merz der Demokratie jetzt einen guten Dienst getan, weil er gesehen hat, da sind andere Bedingungen, ich muss dann mich flexibel zeigen, ich gehe auch auf die Grünen zu? Oder hat er gerade was ganz falsch gemacht, weil viele Leute sagen, ich habe doch was anderes eigentlich gewählt?
Also am liebsten hätte ich, Frau Plättner, wenn Sie mir die Frage am Ende der Legislaturperiode noch mal stellen würden. Ich sehe aber ein, dass das jetzt keine Option ist an der Stelle. Ich glaube, es ist jetzt einfach eine notwendige Bedingung. Darauf hat Frau Hasselmann ja in der Debatte hingewiesen. Die Karten liegen auf dem Tisch, dem Vorarlbergers da völlig zu. Ne? Jetzt ist es passiert, das, was eigentlich am Ende, darf man ja nicht mehr sagen, aber ganz ehrlich, alternativlos war, diese Schulden aufzunehmen, ist passiert. Aber jetzt folgt der zweite Schritt und das ist jetzt sozusagen die Kür, ne? Nach der Pflicht, daraus auch was zu machen, das Geld sinnvoll einzusetzen. Weil viel Geld in die Hand nehmen kann fast jeder in der Politik, das traue ich nahezu jedem im Bundestag zu, damit was anzufangen, was Deutschland in die Lage versetzt, in die es jetzt versetzt werden soll, eine geordnete Infrastruktur zu haben, wehrfähig zu sein, ist ein ganz anderes Thema. Und dann können wir auch über die demokratietheoretischen Implikationen wirklich reden. Stand jetzt sind die zweifelhaft, aber das hat die Runde ja schon so ausgedrückt.
Wer ist denn jetzt sozusagen der politische Gewinner im Moment?
Ja, erstmal ist es natürlich bemerkenswert, wie viel Rambo-Zambo eine 11%-Partei und eine 16%-Partei jetzt in dieses Paket gebracht haben, nämlich die Grünen und eben die SPD. Die hätten sich eben nicht allein auf eine Lockerung der Schuldenbremse nur zugunsten von Verteidigungsausgaben eingelassen, sondern eben es musste eben das 500 Milliarden Sondervermögen für die Infrastruktur hinzukommen. Und im Laufe der Verhandlungen ist jetzt am Ende eigentlich die teuerste aller Lösungen dabei herausgekommen.
Wie immer,
eben
oder?
weil die Grünen eben diesen zusätzlichen Faktor zwar reingebracht haben, aber der ist sehr schwammig formuliert und dazu haben sie den Sicherheitsbegriff deutlich ausgeweitet, wodurch im Rahmen der Verteidigungsausgaben jetzt ja noch mehr möglich sein wird. Zugleich haben sie aber nicht darauf bestanden, im Rahmen der Verhandlungen, dass 1,5% über dem BIP ausgegeben werden müssen, sondern es bleibt jetzt bei dieser 1%.
Ist das nicht ein Wahnsinn? Also man muss sich vorstellen, wir haben jetzt auf immer, das haben die Grünen ja auch nicht haben wollen, aber immer 1% im Haushalt für Verteidigungsausgaben, der Rest wird über Schulden finanziert. Ich meine, das ist eine staatliche...
Und das ist nach oben offen,
das ist nicht begrenzt. Ja, das ist eine staatliche Vorsorge. Es gibt ein paar Vorsorgemaßnahmen, die einfach sich, sagen wir so, dem Schulden machen, dem Schuldendienst entziehen müssten. Also ist schon ein Ding. Wenn ich noch darf ich ein Zitat vorlesen?
Ja.
Das viele Geld schützt die Politik vor unbequemen Maßnahmen, also davor, die für wirklich nachhaltiges Wachstum notwendigen Strukturreformen anzugehen. Augenblick wirken lassen und dann hat man, das ist Wolfgang Schäuble, der große Lehrmeister von Friedrich Merz, der das damals schon in seinem Buch, 656 Seiten, reingeschrieben hat, als Mahnung gewissermaßen, weil er immer schon von der Schuldenbremse, dem Auflockern gesprochen hat. Kann man machen, aber Tatsache ist, dass Herr Merz nichts versprochen hat, was Strukturreformen angeht. Ja, wir machen da was, aber nicht wirklich.
Das heißt, man muss jetzt nicht mehr sparen, Herr Schöppner, ist es dann diese
Gefahr?
Ja, es gibt ja
jetzt einen neuen politischen Begriff. Mhm. Der neue politische Begriff heißt Zusätzlichkeit. Mhm. Ja? Das heißt, heißt also, es wird so getan, als wenn pro Jahr jetzt ca. 42 Milliarden ausgegeben wird für zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen, die also sonst nicht gekommen wären. Und das ist die entscheidende Frage. Stimmt das wirklich? Gibt es sogar eine Wächterpartei, eine Wächteropposition, die das kontrollieren kann? Oder aber wird hinterher im Zuge der Jahre das Ganze verwässert? Und ich glaube, mit dem Begriff Zusätzlichkeit, den muss man sich immer wieder zu Gemüte führen, immer wieder daran erinnern. Und dann kann möglicherweise was Großes oder zumindest was Gutes aus dieser ganzen Geschichte entstehen. Das Geld ist da. Die andere Frage ist natürlich nur, können wir damit umgehen und können wir das wirklich umsetzen angesichts der Probleme, die wir mit Arbeitsmarkt und so weiter haben.
Aber ich möchte gerne noch mal ergänzen. Herr Kastorf hat ja gerade schon die Ambitionslosigkeit beschrieben, die dort drin steckt. Bisher geben wir 53 Milliarden pro Jahr über den regulären Haushalt für Verteidigung aus. Künftig müssen es nur noch 44 Milliarden sein. Das heißt, wir haben schon einen...
Aber wir können ja mehr.
Ja klar, wir können noch mehr, aber das jetzt, Schulden finanziert. Das heißt, wir haben jetzt schon dann eben 9 Milliarden zusätzlich und künftig werden es natürlich dann noch mal deutlich mehr sein. Und auch diese 10% sind ja ambitionslos. Wir geben jetzt 15% für Infrastruktur aus. Künftig müssen es nur 10% aus dem Haushalt sein. Der Rest kann dann auch schuldenfinanziert werden.
Mhm. Herr Kost, trotzdem ist jetzt so eine Haltung da, jetzt ist ja genug Geld da, jetzt muss man nicht mehr sparen. Ist das die Botschaft, die darüber kommt?
Ich glaube, da gibt es noch eine Botschaft hinter der Botschaft, wenn Sie so wollen. Und was wir erleben, ist, glaube ich, schon, dass ewig ausgerufene und jetzt schlussendlich vollzogene Ende vom Primat der Ökonomie. Es geht einfach nicht mehr um diese Kategorien, in denen wir gerade reden. Wie viel Schulden sind sinnvoll? Wie viel Geld kann man für was in die Hand nehmen? Ich vermute stark, dass das jetzt möglicherweise ein Primat der Sicherheit, das ist, wird sich weisen, ja. Aber jedenfalls denken wir nicht mehr in weil so, wenn man jetzt mal historisch denkt, ich bin mir nicht sicher, ob der Zweite Weltkrieg hier die richtige Analogie ist, aber der Lend-Lease Act, mit dem die USA sozusagen Russland und damals die Sowjetunion und Großbritannien im Krieg gehalten haben, also wenn der nach den Kategorien der FDP sozusagen erwogen worden wäre, dann sehe die Gesamtsituation, in der wir hier gerade reden, etwas anders aus. Ne? Also das war schon sinnvoll, dort einfach voll reinzugehen, geldmäßig. Ich bin mir nicht sicher, ob die Analogie so weit trägt. Ne? Aber trotzdem, wir erleben jetzt einfach, dass man nicht mehr in diesen Kategorien, wie viel Prozent des BIP kann man für was ausgeben und so weiter. Das wird dadurch faktisch obsolet, würde ich einfach mal sagen.
Merz hat ja vorher immer, oder die CDU hat sehr stark doch immer betont, dass es darum geht, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und dann würden sich die Probleme sozusagen schon lösen. Also gilt das nicht mehr, Frau Albrecht.
Nun ja, wenn man sich das Sondierungspapier von Schwarz-Rot anschaut, dann steckt da bisher sehr wenig drin, was tatsächlich dem Standort helfen würde, sondern es steckt sehr viel Wünsch dir was drin. Also Klientelpolitik, E-Auto-Prämien, Mütterrente, Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. All das zählt ja nicht darauf ein, auf die Strukturen zu reformieren. Und das ist das, was der Standort gerade jetzt braucht. Und eben diese neuen Verschuldungen dürfen eben kein Freifahrtschein dafür sein, die Reformen eben nicht anzugehen.
Ja, und wie man das jetzt ausgibt, das Geld, das muss ja dann Schwarz-Rot miteinander noch aushandeln. Ja. Also diese Koalition gibt es ja so, die ist ja noch nicht ganz fertig sozusagen.
Er hat eine Bringschuld. Ja? Friedrich Merz, also wenigstens das sollte er aus dem Wahlkampf mitgenommen haben. Deswegen habe ich es vorgelesen. Wolfgang Schäuble. Also wenn er das ernst meint, dass er sein Lehrmeister war. Ja, er muss Strukturreformen machen. Anders wird es kein Wirtschaftswachstum geben. Ich glaube, das stimmt. Wunderbare These. Also Primat der Politik und die Ökonomie geht nach ganz, ganz weit zurück.
Also, aber ich
habe nur eben die Backen aufgeblasen, weil ich gesagt habe, es gibt da schon auch noch nachfolgende Generationen. Und die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Das ist zwar so ein plakativer und vielleicht auch ein bisschen öder Spruch, aber es ist wahr. Es ist nicht so, als ob das wie bei Monopoly ist. Wir haben das Geld und dann tun wir es mal zur Seite. Wenn wir keine Lust mehr haben, spielen wir nicht mehr damit. Nein, das Geld gibt es, die Schulden gibt es. Ja. Wir werden durch dieses Paket, und ich habe jetzt noch nicht von 1,6 Milliarden gesprochen, sondern von, sagen wir, 1.000 Milliarden, werden jeder, der kommt auf die Welt, wir hier alle, jeder 41.000 Euro Schulden schon mal haben. Okay. Die Staatsquote geht gern 90. Das sind unvorstellbare.
Die bisher eher gering war im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, mag ja sein. Also die Schuldenquote geht gern 90. Die Staatsquote geht über 50%. Das mag jetzt alles technizistisch klingen, ist aber die wahre, reine Wirklichkeit. Und ohne Strukturreform, die Merz versprochen hat, lässt sich daraus, so schön es wäre, nicht wirklich was Großes machen. Das Große muss jetzt durch Verhandlungen und durch Arbeit entstehen.
Aber was wäre denn das Wichtigste? Dann, Herr Schimmel, oder was wäre
dann die wobei davon ausgegangen wird, dass das Geld überhaupt in Deutschland ausgegeben werden kann. Sind wir da uns überhaupt sicher? wenn wir jetzt schon in vielen Haushaltspositionen diese Situation haben, wo aufgrund von Arbeitskräftemangel, aufgrund von Genehmigungsverfahren und so weiter das Ganze stockt. Also das Ganze kann nur in einer Kombination ablaufen, mit einerseits mit dem Zuschuss von Geld und auf der anderen Seite muss die Infrastruktur dran glauben. Wir müssen uns um Arbeitsplätze und Arbeitskräfte kümmern. Wir müssen uns um Ausbildung kümmern. Und wenn diese beiden Komponenten nicht zusammengreifen, dann nützen uns diese Milliarden ehrlich gesagt recht wenig.
Ja, ich meine, wir scheitern ja bis jetzt schon jetzt an deutlich kleineren Summen. Zum Beispiel bei der digitalen Bildung. Da waren jetzt im Digitalpakt 7 Milliarden Euro vorgesehen. Seit 2018 ist gerade mal die Hälfte abgeflossen. 3,5 Milliarden Euro. Bei der künstlichen Intelligenz genauso. Da waren jetzt 5 Milliarden Euro vorgesehen. Seit 2018 sind gerade mal 2,8 Milliarden abgeflossen. Und auch von dem großen Sondervermögen, von dem ersten für die Bundeswehr, 100 Milliarden Euro, sind bisher erst 23 Milliarden Euro abgeflossen. Künftig, wenn wir das 3%-Ziel erfüllen wollen, müssen wir jährlich 123 Milliarden Euro ausgeben. Also allein die Schleusentore zu öffnen, wird sicherlich nichts bringen.
Trotzdem heißt es ja immer, Wirtschaft ist viel Psychologie und es ist, man könnte jetzt auch sagen, es ist so ein positiver Impuls, Herr Koss. Ist das so ein Punkt, wo man sagt, jetzt, dass man hat das Gefühl, man zeigt jetzt, dass man handelt und wird das Wirkung entfalten.
Deswegen ist es ja eben auch im alten Bundestag jetzt noch geschehen. Ne? Das Symbol politisch zeigt man einfach, schreibt uns jetzt nicht gleich ab. Ich meine das sowohl, was die Infrastruktur als auch die Sicherheitspolitik angeht. Aber, und da kann ich einfach nur allen, die jetzt gesprochen haben, anschließen, wichtig ist auf dem Platz und es kommt jetzt darauf an, aus dem Geld was zu machen, es sinnvoll abfließen zu lassen.
Wäre es nicht gerade gut gewesen, das mit dem neuen Bundestag dann zu machen, zu sagen, jetzt hier fangen wir was Neues an?
Gleichermaßen gut wie unmöglich. Ne? Zumindest hätte man für das, was jetzt auf dem Tisch liegt, keine Mehrheit gefunden und man hätte sehr weit von dem, was heute verabschiedet worden ist, ja noch, der Bundesrat hat noch nicht entschieden, nur für das Protokoll, aber was heute im Bundestag verabschiedet worden ist, hätte man sehr weit von diesem Status quo weggehen müssen, um eine Mehrheit zu finden. Das hätte lange gedauert. Ich kann das wirklich gleichermaßen verstehen wie kritisieren. Entscheide mich, glaube ich, heute Abend einfach mal für verstehen.
Aber man kann schon ein Störgefühl empfinden.
Ja, ne? Das versuche ich zu sagen.
Ich verstehe das. Ich verstehe, warum sie es machen, technisch. Und das ging politisch vielleicht auch nicht anders. Aber trotzdem, mit Verlaub. Ich meine nicht nur, dass wir die Luft anhalten müssen, weil alles, was vorher gegolten hat, nicht mehr gilt. Gut, dann kommen Summen auf uns zu, die sich kein Mensch mehr vorstellen kann. Deswegen habe ich es einmal runtergerechnet auf 41.000 pro Person. Also Kind geboren, 41.000 Schulden. So, das ist das eine. Und da kann man schon ein Störgefühl haben. Also es sind dann also 230 neue Abgeordnete, es ist ja die Zukunft, über die bestimmt wird und nicht die Vergangenheit. Also die aus der Vergangenheit bestimmen, wie es in Zukunft zu gehen habe. Ich weiß, das ist legal. Aber nicht alles, was legal ist, legitim. Und ich hatte das Gefühl, mittendrin habe ich gedacht, verdammt nochmal, irgendwie ist es dann doch komisch, dass das jetzt so läuft. Aber ich verstehe es, wenn man es machen will, den großen, den Riesenwumms, den Doppel-, Trippel-, wie auch immer Wumms, den Merzwumms, dann musste man das wohl so machen. Aber er hätte es einmal, wenn ich das noch sagen darf, er hätte es einmal erklären sollen.
Ja, und vielleicht auch sagen können, dass er es falsch eingeschätzt hat.
Das meine ich. Einmal sagen können, die ist
Phoenix. Das ist bei Kanzlern nicht so.
Vielleicht ist das Kanzleresk.
Entschuldigung.
Nee, ist Kanzleresk. Er hätte aber einmal bei Phoenix doch sicherlich Abnehmer gefunden. Und er gesagt, ich muss mal ganz kurz erklären, dass alles das, was ich vorher gedacht habe, angesichts der völlig veränderten Weltlage, jetzt leider nicht mehr gelten kann. Ich bitte herzlich um Verständnis. Und deswegen machen wir es jetzt anders. Hat aber nicht. Er hat gesagt, das machen wir jetzt so.
Nur ganz kurz, Herr Kastorf, also ich stimme Ihnen ja zu, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, dass mein Sohn 41.000 Miese auf dem Konto hat oder eben ein ungebremster russischer Angriffskrieg und ein ungebremster, den natürlich Deutschland nicht alleine beeinflusst, Klimawandel sich vollzieht, dann gehe ich sofort für die 41.000.
Aber wir hätten es vorher haben können, ne?
Dann machen wir 82.000, Herr Kastorf, weil Sie es sind. Ja, das wäre mir überhaupt kein Problem.
Ja, aber
das gehört zur Wahrheit, denke ich auch.
Ja, aber Robert Habeck hat uns das alles gesagt. Und alles im Deutschen Bundestag, ist ja alles verbrieft, kann man nachlesen. Alles gesagt, alles, was jetzt kommt, hat auch was mit Robert Habeck zu tun. Hat nichts mit Wärmepumpen zu tun, sondern mit der strategischen Sicht auf Politik. Und der Robert Habeck hat von Anfang an recht gehabt. Und deswegen hatte Frau Hasselmann heute auch recht, dass Robert Habeck, dass die grüne Politik diskreditiert worden ist. Der ganze Wunsch, den die Grünen hatten, war genau das, Infrastruktur. Und vielleicht war es so, dass der Friedrich Merz das geschluckt hat und deswegen nicht dagegen redet, weil er gesagt hat, ich will unbedingt dieses Verteidigungspaket durchbringen. Und dann machen wir halt dieses Infrastrukturpaket.
Aber die Grünen haben damit gar keinen Erfolg gehabt, auch in dieser Bundestagswahl mit all dem, Herr Schöttner. Wie sehen Sie die Grünen sozusagen im Wahlkampf und jetzt? Also ist das so eine Rehabilitierung? Kommt die an?
Sagen wir mal so, wir machen derzeit, glaube ich, einen Fehler. Der Fehler liegt darin, dass wir jetzt einen zauberhaften Anfang möglicherweise gehabt haben, eine Durchsetzung dieses Schuldenpakets. Aber die großen Probleme kommen ja erst noch. Und insofern spielen die Grünen jetzt vielleicht in dieser Situation eine Rolle, aber morgen nicht mehr. Denn wenn die Koalitionsverhandlungen anfangen, dann ist noch längst nicht klar, ob das durchkommt. Wenn wir mal dann über die unterschiedlichen Positionen in der Sozialpolitik uns unterhalten, wenn wir da uns unterhalten, wie wird das Geld nun wirklich verteilt, bleibt das wirklich bei Infrastrukturmaßnahmen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie da das ganze Migrationsproblem angefasst werden soll. Also da kommen noch massive Probleme auf uns zu. Und ich überlege gerade, ob in dieser Koalition, am Anfang so ein Zauber da drin steckt. das weiß ich nicht, das können wir mal diskutieren. Ich würde sagen, ein ganz klitzekleiner Zauber, der aber morgen schon zu Ende sein kann.
Und wen geht der aus, der Zauber?
Der Zauber geht aus, dass man irgendwann durchatmen kann, dass man die erste Stufe erreicht hat. Und zwar in einer Situation, glaube ich, wie noch nie eine neue Bundesregierung gestartet ist, mit unglaublichen Schwierigkeiten, mit Lügen, mit Unwahrheiten, mit bestimmten Problemen, wo nicht die Koalition das entscheidende Konzept war, sondern die Grünen als Opposition sozusagen der Steigbügelhalter gewesen ist. Also letztendlich eine ganz konfuse Situation. Ja. Da können wir eigentlich nur hoffen, dass eigentlich mit Ende der Koalitionsverhandlung es mit ruhigen Zügen dann weitergeht.
Ja, man muss ja fast fragen, ist das geschafft dank Merz oder trotz Merz, Frau Alvarez, dass es jetzt dieses Finanzpaket gibt?
Naja, ich würde erstmal sagen, es liegt nicht unbedingt da ein Zauber drin, sondern wir haben ganz schön viel Zunder in den vergangenen Tagen erlebt. Und eben, wir haben Klagen vom Verfassungsgericht gehabt, die sind zwar gescheitert, aber so in eine neue Legislaturperiode zu starten, ist doch sehr holprig, würde ich sagen. Und natürlich ist das jetzt nur mit den Grünen und der SPD so möglich gewesen. Aber es ist natürlich bitter für die beiden Parteien, denn Friedrich Merz kann jetzt die Politik machen, die sie eigentlich gerne gemacht hätten. Und er hat jetzt ein sehr, sehr großes finanzielles Polster, mit dem er eigentlich sehr komfortabel wahrscheinlich durch diese Legislaturperiode durchkommen kann.
Finden Sie, dass er gut verhandelt hat oder die Grünen?
Na, erstmal haben die Grünen gut verhandelt, aber ich finde eben, dass sie besser hätten verhandeln können. Erstmal finde ich, wenn es um so ein Paket geht, dann erwarte ich doch, dass da mehr als eine Nacht drum gerungen wird. Ja, also von Donnerstag auf Freitag hat man sich dann am Morgen hingestellt und gesagt, ja, wir sind jetzt durch. Also die Grünen hätten Friedrich Merz dann nicht so schnell eigentlich von der Leine lassen können. Und gerade weil sie sich eben Nachhaltigkeit doch so sehr auf ihre Fahnen schreiben, hätten sie doch mehr darauf pochen müssen, dass das auch mit diesem Paket durchgesetzt wird. Wie gesagt, 1,5% des Bruttoinlandsprodukts wäre eigentlich eine angemessene Größe für Verteidigungsausgaben. Besser wären 2% gewesen.
Also Sie glauben, dass da wäre noch was drin gewesen?
Ja, ich finde, da wäre noch mehr drin gewesen. Das hätte ich auch erwartet.
Wie sehen Sie es, Herr Kopp?
Früher, Joschka Fischer hat ja immer gesagt, die Grünen gewinnen die Umfragen und die anderen die Wahlen. Jetzt muss man sagen, die Grünen gewinnen die Debatten und die anderen die Wahlen. Ne? Sie haben in den großen Linien Heizungsgesetz, wie Sie sagen, hin oder her. Ja? Sie haben in den großen Linien halt ihre Punkte. Und ich glaube, es liegt einmal mehr im Auge des Betrachters. Ja? Was ist jetzt politischer Erfolg? Ist politischer Erfolg, wenn ich die Minister stelle? Das ist die Leitlinie der Union. Ja? Damit sind sehr viele in der Partei sehr glücklich.
Und den Kanzler.
Mhm. Ja, genau, das Kabinett, meinethalben. Ne? Oder ist politischer Erfolg, wenn ich mich inhaltlich durchsetze und dabei aber möglicherweise, zumindest teilweise, in Schönheit sterbe? Das machen die Grünen vor allem, aber auch die SPD. Da können wir streiten. Letztlich, meine Disziplin ist unentschieden in der Frage.
Aber bei der Frage zum Beispiel der Klimaneutralität, dass das jetzt festgeschrieben ist, da sagte Merz dann heute im Bundestag, ja, das steht dann da auch irgendwie drin. Wir wollten das ja schon immer. Das ist ja schon lange irgendwie unser Auftrag. Also wie haben Sie das?
Ist das denn wirklich festgeschrieben? Also man kann viel festschreiben, ob es dann wirklich bis zum Jahre 2045 dann dahin kommt. Das weiß ich nicht. Was festgeschrieben ist, sind die 100 Milliarden. Also die Ausgabe dafür. Aber ob das im Endeffekt dann zu dem Ergebnis führt, das ist noch längst nicht klar.
Wenn es im Grundgesetz steht, dann ist es schon, hat es schon eine gewisse Bindungswirkung. Es ist ein klarer Orientierungsrahmen. Das Ziel wird klar definiert. Es ist nur kein Staatsziel, aber das Ziel wird klar definiert und die Ausgaben werden damit zielgerichtet. Also das ist schon auch ein Erfolg. Sowohl die Zusätzlichkeit als auch, dass im Grundgesetz jetzt von 2045 die Rede ist. Deswegen wollte die Union das ja nicht.
Dass wir da hinkommen dann bis 2045?
Das werden wir ja sehen, hoffentlich alle miteinander. Aber immerhin ist es eine Bemühungszusage. Und das bindet einen Christdemokraten, der das vorher so gar nicht wollte. Und der kann jetzt sagen, die Bewahrung der Umwelt, die haben wir jetzt auch noch bei uns.
Ja, aber er hat es ja heute mehr so gesagt, das hatten wir ja schon immer und jetzt ist nichts.
Ja, er muss ja auch navigieren. Ich meine, es gibt genügend Menschen in der Union, die nicht glücklich sind über das, was die vereinbart haben. Die haben ja geglaubt, dass, was der Friedrich Merz ihnen sagt, dass es keine Schulden gibt. Ich meine, nach rechts keine Zusammenarbeit mit der AfD, nach links nicht mehr Schulden, auf gar keinen Fall. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen. Die alte Koalition ist gescheitert im Wesentlichen an 3 Milliarden Euro. Die neue Koalition macht 1.000 Milliarden neue Schulden. Und das mit Friedrich Merz. Wenn mir das einer vorher gesagt hat, das ist Realsatire, theoretisch. Oder groteske.
Naja, ich meine, die Ampelkoalition ist ja eigentlich tatsächlich daran gescheitert, dass ihr eben die wirtschaftspolitische Grundlage durch das Karlsruher Urteil von der Union mit entzogen worden ist. Und es ist jetzt ja schon fast ein Treppenwitz, dass Friedrich Merz jetzt 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds gepackt hat, den er quasi mit dem Urteil selbst geleert hat.
Ja, und er ist auch deshalb gescheitert, weil die FDP diese Lockerung der Schuldenbremse nicht mitmachen
aber
wollte.
Wir uns.
Und die jetzt halt eben.
Aber das
ist Moment, Herr Koss, Sie wollten eben noch.
Jetzt gibt es ganz viel anzumerken. Also ich glaube, die Koalition ist daran gescheitert, dass der FDP, jetzt können wir ja kurz auch noch mal über die FDP reden, oder? Noch gibt es sie ja. Bis heute einfach sich nicht darüber klar ist, wer ihr Hauptgegner ist, würde ich sagen. Das ist die Union. Die hat sie zweimal kalt sterben lassen. Einmal an der nicht vollzogenen Steuerreform 2009 bis 2013 Legislatur und jetzt an diesem fiskalpolitischen Austeritätskurs im Wahlkampf und dem exakten Gegenteil, das wir gerade diskutieren. Und dann stellt sich Christian Dörr heute hin und agitiert die ganze Zeit gegen Grüne und SPD. Da muss ich sagen, ja, Klassenziel einfach verfehlt. Das ist das. Dann, Herr Kastorf, wenn Sie sagen, im Grundgesetz, da fühlt sich Friedrich Merz dran gebunden, dann sage ich Friedrich Merz, der das eine gesagt hat und das andere tut. Also wenn man es freundlich oder neutral formuliert, würde ich sagen, Friedrich Merz ist jemand, der sich selbst gerne überrascht. Ja, und ich bin schon gespannt. Da denke ich, nächste Woche ist es wieder soweit. Für diese Woche haben wir es jetzt vielleicht durch. Ne? Mhm. Ich erinnere an die Sache mit der Migration in der vermeintlich letzten Sitzungswoche des alten Bundestages. Dann das Da Capo, eine neue Sitzungswoche. Und ich glaube, diese Mühlsteine, die werden ihm um den Hals hängen. Da ist das Grundgesetz, also diese Selbst. Ja, das macht man mit Steinen umgehängt. Ne? Da ist das Grundgesetz seine geringste Sorge.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, Klassenziel verfehlt, da würde ich nicht zustimmen. Denn es ist ja so, dass Friedrich Merz massiv im Wahlkampf eine Kampagne gegen die FDP gefahren hat.
Alle wissen das, nur die FDP nicht.
Hätte er aber eben im Wahlkampf gesagt, ich bin da offen, die Schuldenbremse zu reformieren, dann wäre die FDP jetzt nicht nur im Bundestag, deswegen sondern sie wäre auch Teil wahrscheinlich einer Deutschlandkoalition.
Ganz genau. Und deswegen hat er sie gekillt. Das wissen alle, nur die FDP nicht. Das ist mein Punkt. Ne?
Was ist das für ein Start für Friedrich Merz? Als Chef einer schwarz-roten Koalition, Herr
Schöpfer. Ja, eins wollte ich noch mal eben sagen. Was auffällt, ist die typische deutsche Politik, dass wirklich grundsätzliche Entscheidungen, wie in diesem Fall heute, eigentlich nur von Parteien durchgeführt werden können, die inhaltlich und ideologisch gar nicht dahinterstehen. Also interessanterweise, aber nehmen Sie das Thema Hartz IV. Hätte das die CDU damals durchgekriegt? Ich glaube, nein. Wer hat den Kernenergieausstieg gemacht? Den Kernenergieausstieg hat Merkel und die CDU gemacht. Gegen eigentlich ihre Überzeugung. Wer hat die größte Schuldenaufnahme aller Zeiten gemacht? Doch nicht die Parteien, die immer wieder nach Schulden, nach neuen Geldern fordern, sondern die Union. Also das ist ein seltsames Spiel, was wir hier da haben. Das heißt, nur in einer Situation, wo eine Regierungspartei genötigt wird, eine Entscheidung möglicherweise gegen die eigene Überzeugung durchzuführen und die Opposition, Klammer auf, weil sie dafür ist, hält still, nur in diesen Situationen können wir Deutschland bewegen. Oder nicht?
Ja, ich lasse das auf mich wirken. Schon richtig. Es ist immer antithetisch. Also die müssen immer genau das Gegenteil dessen tun, was sie eigentlich wollen. Ausgerechnet die, damit es in der bundesdeutschen Bevölkerung keinen Aufstand gibt. So ungefähr verstehe ich die These. Und ja, da ist sicherlich was dran.
Klar. War jetzt natürlich ein sehr schneller Wechsel sozusagen von dem, was man vorher gesagt hat.
Aber selbst für deutsche Verhältnisse.
Ja, selbst für deutsche
Verhältnisse. Wählertäuschung ist schon auch ein Thema.
Ja.
Also ich glaube, dass das, also mindestens da sind wir uns doch vielleicht alle einig, dass das schon auch noch ein Thema ist. Also sage, was du tust und tue, was du sagst und dann machst du es ganz anders. Ich nochmal, in der Politik galt doch mal, dass man es erklären sollte. Ja, so von den alten Griechen bis heute, so Polis und Argon. Ich erkläre den Leuten mal, warum ich das so machen will. Wir haben das die ganze Zeit bei Olaf, wir müssen auch mal gerecht sein, die ganze Zeit bei Olaf Scholz beklagt. Und der Friedrich Merz hat das ist auch nicht so richtig.
Herr Merz sagt, das ist in eine neue Weltlage.
Ja, ja, klar, ein Satz. Ja. Und, ja, und dann glauben wir das. Also, weil Zelensky im Oval Office schlecht behandelt wurde, muss ich jetzt heute 500 Milliarden für die Verteidigung ausgeben. Na, das ist jetzt mal eine scharfe Kurve, die wir da nehmen. Mhm. Und wie Frau Albers gesagt hat, das war alles schon vorher klar. Ja.
Ich würde ganz gerne mal auf die SPD schauen. Also, was kann die SPD jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen sozusagen noch herausverhandeln? Also sie hat ganz klar gesetzt auf dieses Infrastrukturpaket. Und ist die Frage, gibt's, wenn es um ja, soziale Härten geht oder soziale Wohltaten, also in welcher Position ist die SPD da eigentlich,
Frau? Ja, die SPD ist erstmal in einer sehr komfortablen Situation, weil sie eben dieses 500-Milliarden-Paket für die Infrastruktur bekommen hat. Und Infrastruktur lässt sich natürlich aus Sicht der SPD sehr weit dehnen. Das kann dann auch am Ende die soziale Infrastruktur sein. Ich vermute, dass da im Zuge der Koalitionsverhandlungen eben nicht abgerüstet wird, sondern eher nochmal aufgerüstet wird, was eben fatal ist. Denn ich würde auch nicht von einem sozialen Kahlschlag sprechen, sondern es geht doch darum, wir sprechen gerade über zwei Kernthemen, Verteidigung und Infrastruktur. Das muss doch über einen Haushalt zu finanzieren sein, gerade dann, wenn immer weitere Steuermilliarden hineinkommen. Ja, wenn das nicht mehr möglich ist, das über den Kernhaushalt zu finanzieren, dann muss man doch mal überlegen, welche Umschichtungen kann man vornehmen, wie kann man priorisieren, wie kann man effizienter wirtschaften. All das muss jetzt dringend angegangen werden.
Es wurde ja auch immer gesagt, wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem. Ja. Das war genau das, was die Union ja immer sagt. Herr Kurz, was erwarten Sie, was denken Sie, wie die SPD jetzt agieren kann?
Ich glaube, die SPD muss eine ganz grundsätzliche Entscheidung treffen. Ja, wen will sie eigentlich im Kern repräsentieren? Und wie sehr will sie eigentlich noch an diesem Hartz-IV-Trauma sich abarbeiten oder einfach jetzt weg von der Couch der politischen Psychologie und sich mal in die Niederungen der politischen Realität reinbegeben. Und wenn sie Letzteres tut, wozu, das hört man vielleicht raus, ich ihr raten würde, dann wäre sie bereit, das Bürgergeld tatsächlich zu reformieren. Ja, zu sagen, ja, eigentlich sind wir die Partei, für die arbeiten, Klammer auf wollen, Klammer zu. Das war ja mal so. Ja, die Sozialdemokratie ist eine Partei der Gewerkschaftsbewegung. Was machen Gewerkschafter, wenn einer sich krank meldet? Die gucken, ob der wirklich krank ist. Sie klopfen bei dem. So war das früher. Ja, und die gehen nicht her und sagen, mir geht's schlecht, jetzt geben wir mal Geld hinterher. Das sind sozusagen neue Entwicklungen. Die stehen für Kevin Kühnert, der ist raus. Jetzt mal kurz gefasst. Also möglicherweise trifft man diese Entscheidung vielleicht auch nicht. Und dann könnte man mit der Union tatsächlich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit ein Stück weit machen. Ja, das nicht abwickeln, das Bürgergeld, aber es eben wieder reformieren. Und anderswo ein bisschen mehr, die sozusagen mehr Luft haben, da denke ich vielleicht an Migration, um dann noch einige Spitzen dem, was Friedrich Merz da vorhat, zu nehmen. Gleichzeitig aber weiterhin glaubhaft, das halte ich für wichtig, der AfD gegenüber zu suggerieren, dass man das Thema ernst nimmt und eben auch angehen will. Nur möglicherweise eben nicht so wie Friedrich Merz, der sich auch in der Frage ja schon sehr viel selbst überrascht hat, ne? Sondern da ein bisschen was Sozialdemokratisches, was aber nicht wischiwaschi ist, reinzubringen. Das würde ich als die drei Baustellen der SPD bezeichnen.
Wobei, also wenn man mal sagt, was er vorher gesagt hat, was er jetzt so sagt, der Friedrich Merz, dann hat er bei der Migration auch schon wieder einen anderen Kurs eingeschlagen. Also die 40.000 Menschen, die betroffen sind, die kann man ja nicht alle in Gewahrsam nehmen und man kann die auch nicht alle wieder abschieben in irgendwelche Länder, hat er auch schon gesagt. Das klang vorher alles ganz anders. Bei der Migration klang es auch schon wieder anders. Wenn man das mal nebeneinander legt, Tagesspiegel lesen, dabei gewesen, dann erlebt man sein blaues Wunder, was er jetzt so alles sagt. Und bei der Sozialdemokratie, naja, die können natürlich erstmal die Bedürfnisse erfüllen, denn im Ersten gibt es leider Gottes auch wieder technisch, aber es gibt schon erstmal so 50 Milliarden, die man verteilen kann. Na, Mütterrente und Agrardiesel und
was aber das da sind doch klassische gibt. Wählergeschenke.
Ja, genau. Das kann man aber erstmal abdienen. Da hast du erstmal 50 oder mindestens 23 Milliarden. Da kannst du damit die ganzen Wahlgeschenke abdienen. Und dann kommst du zu dem eigentlichen, was Herr Schöppner gesagt hat. Wie verteilen wir denn jetzt das Geld richtig? Und ich glaube, das ist eine These. Ich glaube, dass der Friedrich Merz unbedingt die Verteidigung durchsetzen wollte und das andere geschluckt hat. Und weil er den potenziellen Koalitionspartner nicht düpieren wollte, hat er kein einziges Wort dazu gesagt, sondern hat verteidigt es auch noch, obwohl es eigentlich Contre-Cœur sein müsste. Also das muss auch bei ihm so sein. Und man sieht es ja auch. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, dass da müssen die Sozialdemokraten tatsächlich springen, dass sie das abarbeiten und tatsächlich auch das tun, wie wir das, das mittragen, was ihr Klientel nicht mittragen will, nämlich Reformen, indem man guckt, wo ist Bedürftigkeit und wo müssen wir was nachsteuern. Und da muss doch was sein. Der Bundeshaushalt hat 488 Milliarden. 2017 hatten wir 328. Mir kann keiner sagen, dass es immer mehr Geld braucht. um dann am Ende doch mit dem Geld auszukommen.
Warum macht man dann Sache wie Agrardiesel, Mütterrente und all das? Das sind, glaube ich, 20
Euro. Ich kann
aber
wirklich auch nur davor warnen, all diese wirtschaftspolitischen Sünden aus dem Sondierungspapier jetzt umzusetzen, weil sie ja auch absolut konträr, konträr sind.
Also aber warum sollte man das kann ja nicht tun, wenn es da schon drin steht?
Ja, weil Deutschland dann nicht das bekommt, was wir brauchen, eben die strukturellen Reformen. Schauen Sie, wir werden ja in diesem Jahr wahrscheinlich das dritte Jahr in Folge hintereinander schrumpfen. Ja? Mit solchen Wünsch-dir-was-Aktionen werden wir sicherlich nicht unsere Wirtschaft stärken. Ja? Es ist ja auch absolut absurd, wenn man sagt, wir wollen die Mehrwertsteuer für die Gastronomie senken und zugleich sagt man, wir wollen 15 Euro Mindestlohn. Ja? Das widerspricht sich ja gegenseitig, denn gerade die Gastronomie wird natürlich von einem 15 Euro Mindestlohn betroffen sein, zumal es natürlich auch Aufgabe der Mindestlohnkommission ist, eben diesen Tarif dann zu vereinbaren. Und zugleich geht man eben nicht die Mutter aller Reformen an in der Rente. Ja? Man bleibt bei der Rente mit 63 bzw. 64, sagt aber, wir gehen mit einer neuen Aktivrente rein, um Rentner anzureizen, länger zu arbeiten. Das widerspricht sich einfach.
Aber wie könnt, also wenn das so schwierig ist, also wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass die Sondierer das jetzt Ihrer Meinung nach wirtschaftspolitisch vernünftig machen?
Ja, ich habe geringe Hoffnung, aber natürlich hoffe ich am Ende dann doch darauf, dass Sie eben sehen, dass Deutschland mehr braucht, als diese Wählergeschenke zu verteilen.
Herr Schöppner, wie wichtig ist es, dass es schnell sozusagen einen Erfolg gibt? Also wie sehr wollen Bürgerinnen und Bürger jetzt merken, da ist eine neue Regierung und da passiert was?
Also vor allen Dingen muss die CDU jetzt liefern. Also die CDU kommt in Erklärungsnot. Jetzt, weil sie bislang wenig durchgesetzt hat und weil jetzt die hauptsächlichen Themen, die sie nun verkörpern, wie Migration, gar nicht angesprochen worden sind. Also es gibt sicherlich einen konservativen Flügel in der Union, der also sagt, nicht schon wieder sozusagen den Sozialdemokraten entgegenkommen. Und insofern gibt es, glaube ich, zwei Schnittpunkte und zwei ziemlich konziliante Fälle, die wir in Zukunft betrachten sollten. Das ist einmal die Migration. Und hier muss sich Merz durchsetzen. Und hier wird sich Merz durchsetzen. Und hier wird sich die Union zusetzen. Und dann kommt es darauf an, was in der Sozialpolitik passiert. Auch hier hat die SPD eigentlich noch gute Karten. Wir erinnern uns an die letzte Regierung von 2017 bis 2021, die letzte Merkel-Regierung, wo ja eigentlich die CDU regierte, aber reihenweise SPD-Dinge durchgesetzt worden sind. Und das darf diesmal nicht wieder passieren. Also die CDU steckt in großer Erklärungsnot und sie muss liefern und sie muss schnell liefern.
Ich will nur sagen, bei der Migration, Sie sind doch Meinungsforscher, es hat sich herausgestellt bei den ganzen Nachwahlbetrachtungen, dass das Thema Migration für Sozialdemokraten ein Riesenthema war. Die wollten genauso wie alle anderen, weil sie Sicherheit wollen, weil sie das Erarbeitete nicht verlieren wollen, aus welchen Gründen auch immer sie dann da dieser Meinung sind, dass ihnen das genommen werden könnte. Sie wollten eine Lösung bei der Migration. Und die Sozialdemokraten haben gesagt, naja, das haben sie verschleppt oder keine Ahnung, also jedenfalls haben sie sich nicht so richtig rangetraut. Nein, also insofern wird die Union sich durchsetzen, weil die SPD verstanden haben wird, dass Migration auch für ihre, gerade für die von Herrn Koss genannten, für die ist das ein Riesenthema. Für die Menschen, die gewissermaßen von Gewerkschaften auch geprägt sind, für die, die wollen das gelöst haben, endlich gelöst haben. So, und deswegen wird das, glaube ich, kein großer Streitfall werden.
Wie wird es dann im neuen Bundestag sein? Weil dann hat AfD und Linke haben die Sperrminorität. Wenn man da dann große Änderungen machen kann, geht es nicht so leicht. Und dann hat die Union ja auch noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken. Herr Koss, was erwarten Sie da, wie das dann überhaupt geht? Und
ich meine, wir haben eine dreistellige Zahl von Grundgesetzänderungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen, was haben wir heute verabschiedet? Ich glaube den 141H, wenn ich, mich täuschen, ne?
Das klingt schön.
Was kommt nach HI? Also ob wir den 141I heute jetzt in der nächsten Legislatur brauchen, das lasse ich mal dahingestellt sein. Man kann mit Gesetzen, gerade mit dem Finanzpolster, da sind wir uns hier, scheint mir alle einig, sehr, sehr viel machen. Ne? Es kommt wirklich darauf an, also das Machen an sich, sich steht außer Frage. Es wird sehr viel gemacht werden. Ja, es werden sehr viele, der Bundestag ist eine Gesetzesmaschine im Vergleich zu anderen Parlamenten in Europa und auch in den USA mittlerweile, seit es dort Stillstand immer mehr gibt, gesetzgeberischen. Die Frage ist, was man macht. Ne? Und wir haben die notwendige Bedingung erlebt. Jetzt kommt es darauf an, die hinreichende, nämlich gute Gesetze, die dafür sorgen, dass dieses Geld erstmal abfließt. Ich glaube, das ist das allererste. Da brauchen Sie keine Grundgesetzänderung, da brauchen Sie keine Linke, auch nicht im Bundesrat, da brauchen Sie keine AfD, die spielt im Bundesrat sowieso überhaupt keine Rolle, sondern da brauchen Sie am Ende Leute, die so ein bisschen mit Sinn und Verstand die harten Bretter, die Max Weber schon beschworen hat, bohren. Ja? Toi, 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 kann ich da nur sagen.
Frau Alvarez, was erwarten Sie von dem neuen Bundestag ohne FDP, ohne BSW, aber eben mit dieser Sperrminorität? Wird das Regieren schwieriger oder vielleicht sogar einfacher?
Naja, eben durch dieses finanzielle Polster eben wird das Regieren erstmal relativ komfortabel werden. Aber Union und SPD haben ja im Sondierungspapier gesagt, dass sie eigentlich nochmal grundsätzlich an eine Reform der Schuldenbremse ran wollen. Nicht nur für die Verteidigungsausgaben, sondern generell. Das ist zumindest auch die Hoffnung der SPD. Aber Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, ist jetzt ja schon wieder ein bisschen zurückgerudert und sagt, damit soll sich mal eine Kommission beschäftigen. Also ich bin mir nicht so sicher, dass wir das bis zum Ende der Legislatur tatsächlich sehen werden, zumal eben dafür dann gar nicht die Zweidrittelmehrheit ohne Linke oder ohne AfD gegeben wäre.
Wie sehr, ich würde ganz gerne noch mal einmal auf diesen Unvereinbarkeitsbeschluss kommen, Herr Kastorf. Macht das Sinn, dass die CDU nach wie vor daran festhält, dass
der Linken also erstmal sollte man in der Demokratie, nun gibt es sie ja, die Linke, sollte man in der Demokratie schon noch mit denen reden. Außerdem, ich erinnere mich an Richard von Weizsäcker, der dem Sinne nach nicht wörtlich gesagt hat, wenn CDU und Linke miteinander zusammenarbeiten, vielleicht sogar koalieren können, dann ist die innere Einheit vollendet. Und ich möchte mal sagen, dass die Linke in Teilen so strukturkonservativ ist, wie die CDU ja auch. Also da gibt es ja schon auch Berührungspunkte. So ist ja nicht, wenn man die so reden hört. Und um der CDU über die Hürde zu helfen, Franziskus, streiche Franziskus, hör das, was er sagt, er ist ein Linker. Und das ist dann wirklich, aus so ein Christdemokraten muss doch Franziskus schon auch eine Richtschnur sein. Also ich würde mal sagen, das muss aufgehoben werden, weil die sonst auch im nächsten Bundestag gar nicht argumentieren können. Die müssen tatsächlich auch für den 100, wie war es, 41i, müssen die auch mal mit den Linken diskutieren. Und dann müssen sie aufeinander zugehen. Und der neue Bundestag, du kannst dir doch nicht einen Bundestag wählen, wie es dir gerade gefällt. Das haben sie jetzt einmal gemacht. Also hat mir nicht gefallen, der neue Bundestag, nehme ich lieber einen alten. Der neue Bundestag, den gibt es aber. Dann muss ich halt damit zurechtkommen. Dann muss ich darum werben. Das ist doch Politik.
Okay,
ich muss werben,
dass die Leute mir folgen. Was heißt das dann weiter für den Umgang mit der AfD, die ja jetzt so viel stärker dann geworden ist, und schafft die Union das dann halt eben, mehr Menschen von sich zu überzeugen und nicht die AfD zu wählen? Herr Schöppner?
Das ist ein weiter Weg. Ich glaube schon, dass 30% nicht einfach aussortiert werden können. Und ich glaube auch schon, dass von daher in Zukunft Inhalte mehr eine Rolle spielen als einfach diese Abgrenzung. Und ich glaube schon, dass die Union das nicht bis Ultimo durchhalten kann, also den Umgang, den sie bislang mit der AfD gemacht hat, dass das weiter aufrechterhalten.
Also ich glaube, dass die Brandmauer nicht hält,
ich glaube, dass die Brandmauer
150
peu à peu aufgelöst werden wird, wie auch immer. Und ich habe mich auf der Fahrt hierhin mal mit der Frage auseinandergesetzt, wie wird man eigentlich diese Koalition, die wir jetzt haben, nennen? Wir haben ja vor 3,5 Jahren eine Fortschrittskoalition gehabt. Wie könnte man diese Koalition eigentlich nennen? Und mir ist da eigentlich nur ein Begriff eingefallen, und das ist die normative Kraft des faktischen Koalition. Möglicherweise wird
da muss man keine Überschrift, das schaffen wir nicht.
Da muss man vielleicht sich noch ein besseres Slogan ausdenken. Aber wir haben so viele Probleme, und insofern müssen wir viel stärker lösungsorientiert und nicht ideologisch arbeiten. Und insofern, ich glaube, die Brandmauer wird nicht auf ewig halten.
Lösungskoalition.
Was glauben Sie?
Naja, ich würde schon, bevor ich was glaube, würde ich erstmal noch Herrn Kastorf da unterstützen. Ne? Und einfach, wenn man, ich würde es gar nicht mit Franziskus und auch nicht mit Herrn von Weizsäcker machen, sondern sagen, ich habe hier zwei Übel, wenn man so will, aus Sicht der Union, mit wem ich jetzt kooperieren kann. Das eine, da muss ich mir schon ganz schön was herbeikonstruieren, wenn ich die als demokratisch problematisch ansehen will. Das ist die Linke aus meiner Sicht und die andere Partei. Da muss ich mir ganz schön was herbeikonstruieren, wenn ich die als demokratisch unproblematisch ansehen will. Dann wäre für mich ehrlich gesagt, und zwar unabhängig vom eigenen Standpunkt, die Entscheidung gefallen. Das ist eine Logikfrage aus meiner Sicht. Das Und
aber man will ja Daniel Günther von der AfD zurückgewinnen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man die gewinnt, indem man sich ihnen andient. Das ist für mich die Lehre der vermeintlich letzten Woche der Legislaturperiode. Also das ist einfach komplett nach hinten losgegangen. Es war eine Meinungsführerschaft, die überlassen worden ist, ohne Folgen. Man hätte die Dinge, die in Nordrhein-Westfalen Politik sind, da hätte man der SPD und den Grünen sagen können, ihr macht das doch teilweise schon mit. Wir machen das jetzt.
Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wenn wir reden natürlich dauernd da weiter, vor allen Dingen auch, wenn der neue Bundestag konstituiert wird. Und morgen schauen wir natürlich nochmal auf die große Weltlage. Denn Donald Trump und Wladimir Putin haben miteinander telefoniert, was das jetzt für die Ukraine bedeutet. Darüber sprechen wir morgen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.